Tonaufnahme läuft.
Double check.
Jetzt muss ich noch zweite Tonaufnahme auf Laptop. Boah, ich muss drei Sachen aufnehmen. Komm schon, komm schon. Audition. So. Laptop-Aufnahme läuft. Triple check. Läuft deine Aufnahme?
Ja, läuft schon lange.
Läuft schon lange. Quadriple-Check. Ja, dann. 3, 2, 1, go! Unglaublich! Wir haben ein Jubiläum geschafft.
Ja. Tja.
Willkommen zu 100 Folgen Die Klangküche Free. Man muss genau. Free dazu sagen, weil...
Definitiv.
Premium haben wir die 100 schon lange voll.
Ja, die haben wir auch gefeiert. Die gibt es übrigens kostenlos, ne? Die haben wir damals auch für alle zur Verfügung gestellt hier auf diesem Kanal. Die 100. Premium-Folge.
Wie geil sind wir denn?
Und machen wir bei der 200. auf jeden Fall wieder, würde ich sagen.
Okay.
Und aktuell sind wir bei den Premium-Folgen bei 130 sogar. Und wir feiern heute hier,
ja. Genau, ja,
die 100. Free-Folge.
Das hab ich gebraucht.
Ja, mega. Ich habe auch mal geschaut. Wir haben die erste Folge am 20. März 2018 gesendet.
Ja.
Also sind jetzt ziemlich genau 2 Jahre und 1 Monat auch alt.
Mhm. Deswegen, Stichwort, wir haben uns was für heute überlegt. Und zwar, wir gehen mal so ein bisschen alte Themen durch. Ich habe von den ersten Folgen, also den 20 ersten Folgen, habe ich mal so Zitate, O-Töne rausgeschnitten. Da können wir dann mal reinhören. Ist schon ganz lustig, da nochmal so jetzt nochmal drauf zu blicken.
Ja.
Und ich würde vorschlagen, das machen wir, nachdem wir unser schönes Intro gehört haben, oder?
Ja, ja. Und da wollte ich noch was erzählen.
Alles klar. Wir haben Zeit.
Wir haben Zeit, ja.
Ole, ole, Klangküche ist nur dreimal die Woche. Ole, ole.
Das Intro ist ein Ohrwurm, ne?
Ja. Ole, ole!
Genau deswegen. Nee, ich meine auch die Beats. Also bis heute nicht veröffentlicht, der Song, ne?
Nee.
Basti hat die gebaut, ne? Die Beats?
Der hat Basti gebaut. Ich habe da gar keine Rechte dran. Ich sehe es schon kommen, der verklagt uns nachher, ne?
Ja,
der wartet jetzt schön ab. Und dann ein Jahr später kommt der an, dann kriegen wir so ein Schreiben, so, ihr habt da ein Jahr lang, wir würden jetzt gerne mal die Lizenzen abrechnen.
Ja. Na, apropos Basti, eigentlich sollte der junge, gut aussehende Herr heute unser Überraschungsgast sein.
Ja, aber Überraschung, er ist nicht da.
Ja, leider hat es nicht geklappt. Ja. Die haben den immer noch im Studio angekettet in Hamburg und er findet einfach nicht die Zeit hier für uns. Lässt aber liebe Grüße ausrichten.
Ja.
Und wünscht uns viel Spaß mit der 100. Folge. Er hat sich sehr nett per Voice-Nachricht gemeldet, da haben wir uns drüber gefreut.
Ja.
Aber leider heute nicht dabei und dementsprechend auch kein Gast am Start. Aber
nee.
Ich finde, das ist auch vollkommen okay für die 100. Folge.
Das ist voll okay. Und nochmal zu Basti. Also ich muss gestehen, als ich jetzt so die alten O-Töne nochmal so rausgepickt habe, ne, ich bin selten nostalgisch, aber ich hatte so einen kurzen Herzschmerz, als ich so gehört habe, wie wir drei, ich bin irgendwie auch gut da drin, Sachen zu vergessen, weißt du? Ich hatte das schon wieder voll vergessen und dann hörst du das so, wie wir drei da irgendwie geschnackt haben. War auch cool, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also, aber gut, Basti hat nun mal jetzt, er ist zu was Neuem aufgebrochen. Er ist ja mittlerweile Teil von Scooter. Er ist bei Kontor, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel der da produziert. Wir kriegen es ja jede Woche mit für.
Ja, also ein Beispiel. Basti hat die aktuelle Mayday-Hymne produziert.
Ja.
Die Mayday, die ja leider dieses Jahr nicht stattfinden wird. Aber die Hymne hat er dieses Jahr auch produziert. Also
ja,
der ist sehr umtriebig, der
Mann. Ja. Und auch, ich finde auch cool die Idee. Also es ist so ein bisschen oldschooliger Sound wieder. Auch so, er hat ja selber dann sogar nochmal als Sebastian, glaube ich, Return to the Classics, hat er jetzt auch nochmal einen Track.
Ja. Ey, ich hau die Songs mal alle auf die Playlist und dann hören wir mal in den Premium-Folgen da rein.
Ja, ja, also finde ich erstens beeindruckend, lieber Schilde, Basti, mein alter Freund, wenn du das hörst, erstmal, wie fucking produktiv du bist, das ist schon cool. Und dass du auch so, ich finde, das wollte ich eh jetzt mal loswerden, also bevor es jetzt, ich weiß, das kommt jetzt voll hier so, ich schmier ihm Honig im Mund, aber trotzdem, ich möchte es einfach sagen, wir haben damals in der Klangküche zwei Sachen immer wieder betont, und zwar, wir wollen, es wäre mal geil, wenn wieder geil starke Melodien zurückkommen. Und es wäre geil, wenn mehr Beats zurückkommen. Und beides, merke ich, lässt Basti in seinen Produktionen halt einfließen. Auch bei den Scooter-Sachen. Wieder so auf Melodien setzen und so, ne? Also gerade hat er viele so Oldschool-Melodien nochmal ausgepackt und so. Und das finde ich schon geil, dass man das, dass ich das so merke. Da schlägt noch ein Basti-Herz in ihm.
Ja, very nice. Ja, Basti ist ja ein Melo-Mann. Also das war auch mal mein Eindruck. Und ist mein Eindruck. Und jetzt bei Scooter muss er natürlich auch große Melodien schreiben, ne?
Ja. Ja. Oder halt auf gute Ideen kommen, welche Melodien man benutzen kann, ne? Also.
Ja. Zinan, ich wollte noch eine Sache ansprechen. Und zwar, wir machen ja jetzt hier 2 Jahre Podcast und schnacken so über das EDM-Business. Dann hat sich dann so ein Free-Folgen-Ableger gebildet. Dann hat sich das Vier-Gänge-Menü gebildet, wo wir einfach über Themen abseits der Musik auch sprechen. Finde ich super spannend, gefällt mir richtig gut, das Format. Ich weiß auch, ihr hört da rein. Das motiviert auch. Und jetzt haben in der Corona-Krise 2 Jungs von uns, nutzen den Kanal auch für ihr Homeoffice-Format. Da kommt demnächst auch die nächste Folge wieder. Vielleicht tut sich da noch was in Sachen Erweiterung. Das ganze Ding wächst. Und ich sehe auch andere Podcasts sprießen gerade auch so ein bisschen aus dem Boden. Ich glaube hier, unser Pulle, der war auch schon Gast, der hat jetzt auch einen neuen Podcast am Start.
Genau, die, Moment, das heißt nicht After Party. Afterparty heißt der.
Afterparty, genau. Da könnt ihr mal reinhören. Dann hier, hatte nicht Kubrick auch einen neuen Podcast gehabt?
Ja, Kubrick haben auch einen neuen, ich glaube die 3 von der Tankstelle, irgendwie sowas? Die 3 von der Tanke?
Da könnt ihr auch mal reinhören. Also Podcast gibt es zurzeit viele.
Viele DJs vor allem natürlich.
DJs. Ja, ist natürlich jetzt, sitzen viele zu Hause, haben nichts zu tun. Die einen streamen ihre DJ-Sets, die anderen fangen an, Podcasts aufzunehmen. Finde ich eine gute Sache. Podcast ist immer eine gute Sache. Und supportet das, wo es nur geht. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, wir machen jetzt 2 Jahre lang Podcast. Und mir ist natürlich auch dann mal zu Ohren gekommen, dass wir dem einen oder anderen mit unserer freien Schnauze hier auf den Schlips getreten sind.
Ja, hinter den Kulissen haben wir teilweise jetzt so mitbekommen, okay, manche fühlen sich hier ein bisschen angegriffen mit dem, was wir manchmal auch so raushauen.
Ja.
Man muss ja auch sagen, das ist nicht redaktionell aufgearbeitet, was wir hier machen.
Manchmal wir sprechen hier einfach aus dem Bauch heraus.
Wir sprechen aus dem Bauch heraus und man kann auch mal voll daneben liegen, ne?
Also ja, also ganz oft schon gehabt, hier felsenfest irgendwelche Theorien behauptet und hinterher einmal kurz gegoogelt und stellt sich raus, vollkommener Quatsch, was man erzählt hat. Ja. Das passiert nun mal, wenn man einen Podcast macht. Und genauso passiert es, dass man manchmal jemanden zu nahe tritt, obwohl man das gar nicht wollte. Und dann ist das auch eigentlich keine Absicht gewesen oder Bösartigkeit, sondern das ist einfach dann so im Kontext entstanden. Und Podcast ist natürlich ein Format, da kannst du, können wir beide uns hier unterhalten oder man kann sich zu zweit unterhalten. Aber der Zuhörer kann sich natürlich dann nicht einklinken und sagen, Moment mal, was erzählt ihr denn da gerade für einen Quark? Im besten Fall kann man hinterher noch eine E-Mail schreiben.
Und wir haben ja sogar noch die Möglichkeit, dass man eine Sprachnachricht an uns schickt, die wir dann ja auch in der Sendung abspielen. Also das heißt, wir sind da schon relativ nah auch an der Möglichkeit dran, dass man, sag ich mal, also man stellt mal sich vor, du hörst das jetzt gerade und denkst, Moment, was sagen die da, ne? Speichert euch die Handynummer von unserer Klangküche einfach ab, dann WhatsApp an, Sprachnachricht rein, sorry, da habt ihr Scheiße gelabert und schon zack habt ihr Instant Feedback gegeben.
Ja, und zack seid ihr auch vielleicht sogar in der Sendung. Es gibt da ein gutes Beispiel, wir haben mal über Urheberrecht gesprochen und dann hat sich das der liebe Mashup Germany,
David.
Der hat sich dann sofort eingeklinkt und einen YouTube-Kommentar unter die Folge geschrieben und dann haben wir gleich eingeladen und dann hat er uns das hier in der Sendung mal richtig erklärt, wie das funktioniert. Das fand ich super cool. Und daher auch die Bitte an euch, wenn wir irgendjemand mal zu nahe treten, auf den Schlips treten oder dummes Zeug erzählen, schreibt uns eine Mail oder eine Voice-Nachricht schicken, wir arbeiten das auf. Also wir lesen uns das durch und dann besprechen wir das auch. Wenn wir da ganz großen Bullshit erzählt haben, dann wird das hier auch Thema in der Klangküche.
Ja, ja. Ich weiß ja auch zum Beispiel, dass aus internen Quellen habe ich gehört, dass wir auch bei Kontor zum Beispiel gehört werden. Und
Grüße.
Ja, Grüße gehen erstmal raus und zweitens weiß ich ja auch, dass gerade ich mit meiner Art manchmal schon dazu neige, irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Kommentar alles irgendwie niederzureden. So, und bevor man einfach denkt, ey, der Sinan ist ein Arschloch, das kann zwar sein, aber ich bin auch gewollt, mich zu bessern. Also dementsprechend einfach, wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, ich laber Scheiße, immer melden, ich bin wirklich jemand, Ich möchte, dass man mir meinen Spiegel vorhält, mir klar macht, wenn ich Scheiße laber.
Ja.
Wir haben so oft in diesen 2 Jahren schon über irgendwelche Menschen gesprochen oder Entwicklungen von Leuten und haben uns immer gefragt, ja, wie konnten die auf so eine schiefe Bahn geraten? Hat da niemals irgendwie einer denen mal gesagt, sag mal, du bist voll auf dem Irrweg, ja? Das haben wir ja selber schon festgestellt, dass das eben manchmal so passieren kann. Deswegen ist immer meine Bitte nach da draußen, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, wir sind auf dem Irrweg, dann zieht uns zurück in die Spur.
Ja.
Weil sonst, keine Ahnung, sonst befruchten wir uns die ganze Zeit nur gegenseitig und glauben in unserer Mini-Bubble die ganze Zeit richtig zu liegen. Das ist natürlich auch Quatsch.
Ja, deswegen bin ich auch mal gespannt auf die Folge heute, Sinan. Du hast Zitate rausgesucht von damals, was wir so hier rausgeknüppelt haben. Ich habe es ja noch nicht gehört. Ich weiß nicht, was ich gleich für Zitate an den Kopf geworfen bekomme. Ja. Aber es könnte spannend werden.
Ja, wir können direkt einsteigen. Ich habe das so ein bisschen soundtechnisch so verzerrt und so, damit immer klar ist für euch,
dass jetzt ein Zitat,
dass ein Zitat ist. Sonst hört man das ja irgendwie nicht. Sonst ist das, habe ich gedacht, total verwirrend, wenn man das nur auf den Ohren hat. Also, wir fangen mal an hiermit.
Ja, Sinan, moin.
Ja, moin, Sebastian.
Ja, erster Podcast hier, ne?
Ja, da kann alles nur schief gehen.
Ja, wird's wahrscheinlich auch. Erfahrungsgemäß schämen sich später alle Podcastler für den ersten Podcast.
Ja, so, wie sieht's aus? Schämen wir uns für unseren ersten Podcast? Jetzt 2 Jahre später?
Nee, also eigentlich nicht.
Nee, ne?
Nee, also die erste Folge, da ging's thematisch um Soundcloud und wie abgewirtschaftet der Verein war. Und würde ich heute noch alles so unterstreichen, was ich da geschrieben habe. Aber wir haben auch bestimmt die Vorhersage getroffen, dass es nicht mehr allzu lange geht mit Soundcloud.
Mhm.
Und dann hatte auch der Besitzer gewechselt kurz danach, meine ich. War das nicht so? Ja, ich glaube schon, ne?
Ja, und was interessant war, die haben ja dann irgendwann sind die eingestiegen in diese, also dass das bei DJ-Software und so waren sie dann als Cloud-Service mit drin und nicht Spotify. Also es gibt so DJ-Software, wo du dann durch nicht sogar Recordbox, haben die
Recordbox,
auch einen Soundcloud-Link mit drin.
Genau.
Ja. Also da ist irgendwas passiert. Ich habe hier auch noch ein Zitat aus der Sendung, da können wir gleich mal reinhören. Was ich sagen wollte, also ich habe nochmal die erste Folge, also schämen tue ich mich nicht für die Folge, aber man merkt so, der Redeflow war noch nicht so hundertprozentig und was man auch ganz stark merkt, wir haben uns noch nicht so eingegroovt, also war ja klar, war ja neu, ne? Also mittlerweile spielen wir uns die Bälle viel, viel besser zu, das ist logisch, weil wir haben jetzt quasi 2 Jahre trainiert, miteinander zu sprechen, ne?
Genau. Und also wir hatten auch von Anfang an schon gute Audioqualität.
Ja.
Ganz oft ist es bei Podcasts so, die fangen immer an mit irgendwelchen 9,90 Euro Headsets und dann sind die ersten 10 Folgen immer schlecht und dann kaufen die sich auch niemand mehr im Studio-Mikros und das haben wir gleich von Anfang an getan.
Ja, so, ich habe hier noch ein Zitat, ich glaube, das ist zwar jetzt nicht mehr so spannend, aber hör mal rein.
Also die Anzahl der Leute, die Musik hochladen, ist im Verhältnis zu den Leuten, die Musik dort konsumieren, wesentlich geringer.
Ja.
Das heißt, die haben angefangen, auf der falschen Seite zu monetarisieren.
Also es geht darum, dass Soundcloud ja versucht hat, eben auf der Produzentenseite zu monetarisieren. Ne? Die wollten ja mit diesem Soundcloud Pro und wir uns gefragt haben, ob das der richtige Weg ist. Dann ist ja letztlich der Gedanke, also was sie dann ja nachträglich gemacht haben, ich habe es eben schon erwähnt, diese DJ-Verknüpfung, ne?
Ja.
Ja, ist eigentlich schon wieder, dass du auf der Seite monetarisierst? Kann man jetzt eigentlich schon sagen, hat sich das gelohnt? Gibt es aktuelle Zahlen zu Soundcloud? Ich habe keine Ahnung. Ich nutze es immer noch nicht. Ich finde es irgendwie immer noch nicht cool.
Ich nutze es minimal, ne? Also wir haben ja jetzt ein Label gegründet, da nutzt man das natürlich ein bisschen. Und als Künstler, wenn du Demos verschicken willst, nutzt es auch. Aber jetzt auf die Plattform zu gehen und neue Musik zu hören,
Ja.
No way. Also, das
also aus Konsumentensicht hat es nach wie vor quasi keine Relevanz.
Ja, genau. Ja. Also da nutzt du halt Spotify, ne?
Und so, dann haben wir hier zweite Folge, pass mal auf.
Und dann gab es ja am Ende das Set der Swedish House Mafia. Und das war ja das vielleicht musikalischste Set von allen, würde ich sagen.
Also, da war Ultra Music Festival, war es, glaube ich, oder?
Ja.
Und Swedish House Mafia mit ihrem Comeback-Set. Ja. Damals wussten wir noch nicht, dass dann darauf nichts folgt.
Ja, das war, genau, also ich habe ja gerade erzählt, wir haben im März angefangen und Ende März war dann auch, glaube ich, Ultra Music Festival.
Ja.
Und dann haben wir gleich darüber gesprochen, ja, also Swedish House Mafia ist echt ein Themenkomplex für sich, da kannst du hinterher wahrscheinlich Bücher drüber schreiben, über dieses Comeback. Was war da denn los?
Ja.
Ja, bis heute nicht irgendwie vollendet worden, das Comeback, keine Single released nach über 2 Jahren.
Schon krass, ne?
Schon krass,
ja. Das ist 2 Jahre her. 2 Jahre als dieses Set, ich weiß noch, dass man konnte es im Livestream gucken und es war, du hast auch noch so, ich hab noch mehr aus der Folge angehört, du hast auch noch so geschwärmt, dass es jetzt erstmal nur quasi die alten Lieder waren, aber dass das genau richtig war, um halt wieder in diese Stimmung zu kommen und jetzt alle total gespannt sind, wie es jetzt weitergeht.
Ja. Alle mega hyped und dann...
Mega hyped und dann kommt einfach nix.
Ja, also die haben ja, man muss ja fairerweise sagen, die haben dann ja angefangen, ein bisschen Tour zu machen und Konzerte zu spielen und so. Die waren ja auch sehr schnell ausverkauft.
Aber die haben ja im Prinzip einfach nur eine Retro-Tour gemacht, ne?
Ja, genau.
Keine neue Musik.
Ja, genau. Also die haben halt im Prinzip, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, ihre alten Sachen gespielt. Und
einmal den Nostalgiefaktor abgegraben.
Haben
aber
auch ganz
dann
schnell einen Merch-Shop ins Leben gerufen. Und naja, ne?
Tja, das war auch irgendwie nix. Dann gab es Folge 3. Ich habe keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, was für Zitate ich hier rausgesucht habe. Wir hören mal rein.
Wo man im Break halt das eben kannte und dann kommt im Main-Part so ein mega krasses Dubstep-Geschrabbel-Trap irgendwas.
Genau, da ging es um Thema Mashups. Hat sich da irgendwie in den letzten 2 Jahren eigentlich was geändert? Das war, ging darum, dass es immer diese bekannten Themen im Break und dann aber im Main-Part mit dem Drop irgendwas völlig Hardcore-Geschrabbeltes kam.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist immer noch so geblieben. Also in der Zwischenzeit sind natürlich ein paar Trends gekommen und gegangen. Also gefühlt, wir stehen da ja zum Beispiel noch vor der großen Psytrance. Phase, ne?
Kommt gleich ein Zitat dazu.
Ja, das war so, da fing das gleich an. Dann gab es zum Beispiel auch ein Psytrance, fing dann auch die Bootlegs an, ne? Das gab es natürlich auch. Und Basshouse war, glaube ich, damals angesagt, das ist auch ein bisschen zurückgegangen gefühlt. Was in der Zwischenzeit aufkam als großer neuer Trend, ist dieses Brazilian Bass, ne? Oder wie man das hier in Deutschland nennt, Slap Bass.
Slap Bass, ja, das ganze Weiß-Zeug jetzt,
Dinoro und dann hat Weiß das ja gemacht und jetzt macht's gefühlt jeder. Ich auch. Das ist so der große Trend geworden. Und auch da gibt es Cover-Themen und also sehr viele Cover-Themen zum Beispiel. Und bestimmt auch viele Bootlegs und so, ne?
Mhm. Ja, also ich glaube auch.
Das ist aber, glaube ich, das wirst du, glaube ich, nicht so schnell wegkriegen. Also das bekannte
Chart-Ding. Das ist das neue Ding jetzt quasi gerade. Das ist das neue Commercial Deep House, was dann mit Robin Schulz kam. Das ist jetzt dieses Brazilian Slap Bass
gedöns. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Aber das meine ich. Ich meine, dass bekannte Chart-Themen in House-Beats verpackt werden, in den Breakparts und so, dass man da schön mitsingen kann. Ein bisschen muss man vielleicht gucken, was sind denn heutzutage Chart-Themen? Das ist ja auch sehr viel Deutschrap dabei, ja. Aber es gibt auch super viele Deutschrap-Mashups, also so, dass du die dann mit House-Beats spielen kannst. Das gibt es auch,
Ja, ist schade, dass jetzt gerade Corona so quer von der Seite reinfickt. Es wäre spannend gewesen, was die kommende Festivalsaison gebracht hätte.
Absolut.
Denn wir stellen ja auch gleichzeitig fest, dass Techno, Tech House, dieses Fischer-Zeug totale Revivals gefeiert haben. Also jetzt so richtig wieder back to the roots irgendwie gefühlt. Mich hätten die Sets echt interessiert, ob einige gesagt hätten, ich mach mal nicht das typische Chart-Break-Thema und anschließend Big Room EDM, sondern ich mache mal ein hausigeres Set. Aber wir werden es leider erst, wenn überhaupt, nächstes Jahr feststellen. Ja. Frühestens.
Also da kann man natürlich nur spekulieren, aber ich hätte mir vorstellen können, dass dieses Jahr viel Tech-House auch gespielt wird und Techno auch auf den großen Main-Floors.
Ach, Main-Stages. Scheiße, ey. Wäre mein Jahr gewesen.
Ja, da muss man echt sagen, also danke an Fischer bzw. Chris Lake und so, die die ganzen Hits da produziert haben. Echt gut, ne? Die haben das Genre ein bisschen in den Mainstream gespült. Ich glaube, da geht auch noch was.
Ja. Ja, ja, ich bin auch gespannt, also dass überhaupt so Beats und so wieder richtig zurückkommen. So, ich habe hier ein weiteres Zitat, ganz wichtig.
Wenn in den 90ern eine Diskothek in, also ich bin hier in Norddeutschland, wenn in Südbayern eine Diskothek zugemacht hat, habe ich das gar nicht mitbekommen. Aber da gab es auch gar keine Möglichkeit, das mitzubekommen. Heutzutage rauscht das durch meine Timeline bei Facebook oder bei Instagram oder, keine Ahnung, Twitter durch. Schon wieder eine Großraumdiskothek zugemacht.
Ja, da ging es ums große Clubsterben und auch so ein bisschen um die verzerrte Wahrnehmung. Also, wie du es ja im O-Ton hier gesagt hast, ne, damals vielleicht hättest du es nicht mitbekommen. Jetzt kriegen wir jedes einzelne Clubsterben mit. Jetzt sind wir noch einen Schritt weiter. Jetzt ist auf einen Schlag alles tot.
Ja.
Ja. Ja. Gut, würdest du denn sagen, so in den letzten 2 Jahren, also das ist ja auch schon jetzt gut 2 Jahre her, dass wir das gesagt haben, ist es dann noch mal schlimmer geworden oder ist das eigentlich auf so einem Wert geblieben mit den Clubs und Diskotheken? Gefühlte Antwort.
Ja, gefühlte Antwort ist das Clubsterben etwas abgebremst worden, aber einfach nur aus dem Grund, weil irgendwann ist ja die Talsohle erreicht. Ne?
Ja, ja. Mindestanzahl an Clubs brauchst du halt immer quasi.
Genau. Das ist übrigens auch, also wir haben ja jetzt, also erstmal finde ich das ungerecht, dass du nur mich zitierst, den Audio.
Achso, das ist Zufall.
Das ist Zufall. Okay. Also pass auf, wir haben ja jetzt gerade die Corona-Krise und es wurde ja gerade bekannt gegeben, dass bis Ende Sommer keine Groß-Events mehr stattfinden, dementsprechend auch keine Club-Partys. Es ist absolut realistisch zu sagen, dieses Jahr wird kein einziger Club mehr aufmachen. Einfach aus gesundheitlichen Gründen, ne?
Ja. Ja, das einzige Festival, was auf jeden Fall hundertprozentig stattfinden wird, ist der World Club Dome, habe ich gehört.
Nee, Paruka will das auch noch nicht abgesagt und Airbnb Born auch noch nicht, habe ich gerade gesehen. Aber die kommen auch jetzt, die Absagen.
Ja, also das war jetzt gerade ein Gag. Also der Gag ist, dass es tatsächlich bis jetzt noch nicht abgesagt ist und alle und sich viele tatsächlich wundern. Ich habe das eben hier bei, Tagesschau, die hatten jetzt schon mal hier so eine Liste gemacht, was alles abgesagt ist, ne? Ja. Fusion, Hurricane, Southside, Deichbrand, Ape Jazz, Limestone, Highfields, Mera Luna, Rock am Ring, Rock im Park, Splash, Full Force, Melt, Summer Breeze, Wacken Open Air und Paruka will.
Ah, Paruka will auch, okay.
Ja, ist jetzt
also
auch
die sind jetzt alle per Definition abgesagt, weil Groß-Events bis zum 31. August verboten sind.
Genau.
Es wäre natürlich schön, wenn die Festivals dann auch mal ein Statement raushauen, wo drin steht, wie das jetzt mit den Tickets ist und so weiter.
Naja, ich habe das gesehen, ich habe mir bei Instagram unter dem World Club Dome geguckt, da war jetzt vor 2 Tagen gab es noch eine Werbung, quasi so wie cool World Club Dome und so und dann die Leute unter dem Post, die Kommentare, die sind schon ein bisschen unentspannt und sagen, also viele schreiben dann so, ja, hallo, könnt ihr jetzt mal aufhören Werbung zu machen, könnt ihr mal sagen, was jetzt Sache ist und so, ne, also.
Ja.
Kommt nicht so, also ich kann's aus Firmensicht verstehen, man will so lange wie möglich natürlich jetzt irgendwie auch gucken, was Sache ist und auch darauf reagieren können, aber Leute zappeln lassen ist halt auch immer schwierig, gefährliche Sache.
Ja, aber ich bin sicher, da kommt jetzt bald was. Wer weiß, wenn du diesen Podcast hier hörst, dann kann das sein, dass es schon veröffentlicht worden ist. Das muss jetzt kommen. Muss ja auch erstmal, also gestern kamen die Ankündigungen aus der Politik. Und dann brauchst du ja erstmal noch ein paar Stunden, um eine Pressemeldung zu formulieren. Das kann dann vielleicht schon mal einen Tag dauern. 24 Stunden sollte man denen auf jeden Fall Zeit geben.
Ja, klar.
Also das Clubsterben gefühlt ein bisschen weniger, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Clubs wird es immer geben. Ein Mindestmaß hast du gerade gesagt, ne?
Ja.
Und ich glaube, das wird auch nachher hier im Zusammenhang mit der Corona-Krise sein. Also es gehen jetzt tatsächlich einige Clubs insolvent.
Ja. Ja.
Werden gar nicht so wenig sein, glaube ich. Du kriegst ja am Anfang eine staatliche Hilfe, so einen Überbrückungskredit und so, aber da kannst du ja nicht irgendwie ein Jahr von überleben, im Zweifel. Und dann werden viele aufhören, ihre Clubs zu betreiben oder insolvent gehen. Aber nach der Krise irgendwann kommen auch Clubs wieder zurück. Ja, und genau. Das sind wir ganz einfach beim Thema Angebot und Nachfrage. Wenn die Leute wieder feiern wollen, dann gründen sich auch wieder Clubs und dann gibt es auch wieder. Und es schrieb gestern zum Beispiel jemand, nach der Corona-Krise wird es erstmal auch keine Partys geben, weil es keine Techniker mehr geben wird, also diese Veranstaltungstechniker. Also die hier die Bühnen aufbauen.
Ja, und die ganze, das ganze Technik.
Aber Personal. Sobald die Leute feiern wollen, gibt es auch wieder diese Technikfirmen. Das ist ganz simples Angebot und Nachfrage. Ne? Ja. Dann, wenn die Nachfrage da ist, dann wird auch das Angebot bedient. Das sind einfach so Grundprinzipien des Marktes. Und die kommen dann auch wieder. Es kommen andere vielleicht, ja. Also es machen andere Firmen auf und die heißen auch anders und andere Geschäftsführer und so. Aber irgendjemand, der ja gerade ein bisschen investieren will, der investiert dann in das Business und macht viel Geld, viel Rendite.
Ja, ja.
Und also, genauso wird es mit Clubs auch sein.
Ja, also insgesamt ist es gerade ist so einer, wir waren in so einem gut sortierten System und jetzt geht da irgendwie einer mal rein und mischt das Ganze komplett auf. Und da passieren natürlich erstmal auch viele unschöne Dinge, aber daraus entstehen auch wieder. Ich sehe das so ein bisschen so, sag mal, du hast einen Garten, ich habe das nämlich jetzt gerade gemacht. Und da hast du so ein bisschen Wiese und da sind so ein paar Pflänzchen und so. Und jetzt gehst du hin und pflügst diesen ganzen Rasen einmal um. Ja, du reißt alles raus und wälzt das um und so weiter und erstmal ist alles kaputt. Ja, aber nach einer Zeit wächst genau da alles wieder neu. Also halt dann aber anders. Vielleicht manche Pflanzen nicht und so weiter, ne? Also das ist Natur. So, genau, hier nächstes Zitat. Ich glaube, es bist schon wieder du. Vielleicht hast du einfach immer
ein
die klügeren.
Zufall aber aus China.
Ich glaube, du hast einfach die klügeren Sachen gesagt. Ich konnte mich nicht so zitieren, weil ich so total wirres Zeug geredet habe.
Dann warst du auf einmal beim Goa oder Psytrance. Für mich das Gleiche. Gibt es wahrscheinlich Unterschiede. Für mich das Gleiche. Also wenn man jetzt so die letzten 12 Monate zurückblickt, vielleicht sogar das Genre, das am meisten Trend war, oder?
Also, da hast du es quasi gesagt, wir sind dann schon mal zeitlich so, dass da war es dann jetzt voll im Peak, glaube ich, oder kurz davor, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ist schon wieder vorbei, oder?
Würde ich sagen, ja.
Ja, da kam dann so Armin van Buuren, bla bla bla, war so der Peak, das war letztes Jahr irgendwann.
Ja, bla 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 war auf jeden Fall der Peak.
Ja,
aber witzig, ne? Also da kann man mal sagen, ey, das ist genauso eingetreten, wie wir auch, glaube ich, in der Klangküche besprochen haben damals. Wir haben gesagt, das wird ein Trend werden, der aus dem Underground kommt, in den Mainstream gespült wird und dann aber auch sehr schnell wieder verschwinden wird, einfach aus dem Grund, weil die Musik zu wenig Abwechslung bietet. Also Psytrance das liegt in der Natur der Sache, das ist einfach, die Jobs sind super ähnlich alle, ne?
Naja.
Und das waren sie auch schon früher. Und dann hast du schnell die Story erzählt des Genres, ne? Also nach bla bla bla, das ist der Hit gewesen, danach, das kannst du kaum noch toppen. Und dann wird es schwierig für so ein Genre langfristig irgendwie zu überleben. Vor allen Dingen, wenn die Möglichkeiten der Innovation eingeschränkt sind. Und ich glaube, das haben wir so hervorgesagt in der Klangküche. Und ich glaube, so ist es auch eingetreten. Also Psytrance ist definitiv nicht mehr da, wo es vor 2 Jahren war.
Ja, also dieser, da muss man mal direkt wieder aufpassen. Also der echte Goa und Psytrance-Fan, der konnte mit bla 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 sowieso nichts anfangen. Aber diese kommerzielle Ausrichtung davon ist vorbei letztlich, weil auch, wie du sagtest, Goa und Psytrance basiert einfach auf diesem Kick und diesem Sawbass und mehr ist es aber auch nicht, ne?
Ja.
Und da hast du nicht so viele Optionen. Ja. Gut, dann pass auf hier. Ich glaube, da bist du jetzt nicht oder doch auch wieder scheiße.
Es hat sich ein bisschen etwas geändert. Neben Sebastian und mir, Sinan, haben wir jetzt noch eine dritte Person mit im Bunde.
Ja, hallo. Also mein Name ist Sebastian Schilde.
Eigentlich wollten wir diese Woche über das Thema Ghost Producing sprechen, aber dann hat uns am letzten Freitag die traurige Nachricht ereilt, dass Tim Bergling aka Avicii verstorben ist.
Ja, in dieser Folge ist sehr viel passiert. Das ist die 6. Folge.
Das war eine Folge.
Ja, das war alles eine Folge. 6. Folge kam Sebastian Schilde mit in die Runde. Wir nannten uns dann nicht mehr komischerweise Dance Charts und Futorial Podcast, sondern Dreiklang. Basti war dann mit an Bord und gleich mit der ersten Folge mit Basti kam auch die Meldung, Avicii ist gestorben.
Ja. Ja, unfassbar, ne? Also bis heute unfassbar. Also jedes Mal, wenn man darüber nachdenkt auch, wie krass der Typ fehlt, ne? Also im Business. Also auf einen war immer Verlass, das war Avicii, der hat immer einen rausgehauen, einen Hit.
Mhm.
Und naja, also es gab ja jetzt noch Post-Mortem gab es ja ein paar Avicii-Songs, ne, SOS.
Ja.
Die wurden dann so in seinem Sinne weiterproduziert, zu Ende geführt von seinen Buddies und Studiokollegen und Songwritern und so. Aber was da jetzt noch für Hits gekommen wären,
wäre... Ja, das ist wirklich auch so, was mich, also Clubmuckenmäßig, also Mucke für Clubs und so, war für mich Avicii ja eh schon vorbei, aber trotzdem fand ich es einfach spannend zu sehen, was er macht. Also erst dieses Country House Wake Me Up und so, oder wie hieß das? Ja, genau. Und Hey Brother und so. Und dann, das hat sich immer weiterentwickelt und es wäre einfach spannend zu sehen gewesen, was da noch an seinen, was er noch an Ideen gehabt hätte, ne? Ja. Ich hätte gern eine Tech-House-Produktion von Avicii gehört.
Ja, wer weiß, was da, also du sagst jetzt, Club Mocke, vielleicht wäre er auch wieder zurückgekommen oder so. Es haben ja ganz viele DJs dann angefangen, so zweigleisig zu fahren. Also die machen auf der einen Seite Radiomusik und auf der anderen Seite richtig derbe Clubmucke oder Festivalmusik. Und David Guetta zum Beispiel, der ist wieder komplett auf den Tech-House-Zug aufgesprungen und fährt aber parallel trotzdem noch seine Chartmusik weiter.
Calvin Harris zieht auch gerade das eiskalte Techno-Programm durch. Ich weiß, du bist da nicht so ganz überzeugt, aber...
Nee, ja, ich also mich haut's nicht vom Hocker. Aber er macht das auch, das Prinzip.
Er zieht es eiskalt. Ich meine, du musst dir vorstellen, Calvin Harris hat ausgesorgt. Der braucht kein Geld mehr verdienen, richtig?
Der braucht kein Geld mehr verdienen.
Also, der braucht kein Geld mehr verdienen, so.
Der war jahrelang nacheinander der bestverdienste DJ der Welt.
Der also wenn der nicht saublöd ist, dann muss der nie wieder einen Cent verdienen.
Genau.
Ja.
Und
jetzt macht er einfach, worauf er Bock hat. Und er sitzt irgendwie vor einem schlechten Greenscreen bei YouTube und macht ein 2 Stunden Techno-Set.
Genau.
Ja.
Ja, total strange. Und
ich find's cool.
Selbst Dimitri Vegas und Like Mike, also die Big Room EDM Kings, haben zwischendurch so Pop-Nummern rausgehauen, wie Instagram. Ja. Also, wer weiß, vielleicht hätte Avicii das auch gemacht, ne?
Ja. Dann geht's weiter.
Ja, genau. Das ist nämlich das Problem vom deutschen Hip-Hop heutzutage. Es geht gar nicht mehr um eine Message, um coolen Flow oder sonst was. Es geht einfach nur darum, wer ist der Derbste und wer zerstört am meisten.
Dieser O-Ton war im Zusammenhang mit der Echo-Verleihung. Da haben wir in der 7. Folge drüber gesprochen. Da ging es um diese Kollega und Farid Bang Textzeile, definierter als ein Auschwitz-Insasse. Und wodurch letztlich der ganze Echo begraben wurde. Seitdem gibt es den, glaube ich, ja nicht mehr.
Genau, der wurde danach abgeschafft.
Ja. Und Sebastian sagte, es geht jetzt irgendwie nur noch darum, wer ist der Derbste und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn wir jetzt mal weiter spinnen, Deutschrap ist eigentlich, wenn du jetzt die echten Deutschrap-Fans werden jetzt sagen, das ist kein Deutschrap, aber der kommerzielle Deutschrap ist gar nicht mehr so hart, finde ich. Da geht es tatsächlich eher nur noch so um Quatschthemen. Also es geht nur noch um
Rollerfall.
Ja, oder so. Oder Apache, der es quasi komplett auf die Quatschschiene hier hebt. Aber ganz viele auch so, es geht halt so, ich mache meine Scheinchen, ich nehme meine, also Drogenverherrlichungen und so. Aber so dieses ganz harte Zeug, was jetzt Kollega und Farid Bang gemacht haben, was ja sofort auf dem Index landet und so, das, glaube ich, machen viele nicht mehr.
Nee, die machen Pop, ne? Die nennen das ja auch, glaube ich, Rap, ja. Keiner Pop. Nee, das war Prop. Crow, ne? Der hat das Rope genannt. Weißt du das noch? Erinnerst du dich noch an Crow? Der war eigentlich der Vorreiter.
Vor ein paar Jahren schon.
Und der hat gesagt, ich mache eine Mischung aus Rap und Pop und dann das Rope.
Ah, okay.
Wir haben das auch hier festgestellt. Die ganzen Deutschrapper mit ihren ganzen Nummer 1-Hits, das ist alles, also viel von Bizarre und Joker F produziert zum Beispiel. Und da gibt es noch so ein, zwei Leute oder Teams, die das auch so drauf haben. Und das ist eigentlich Popmusik, ne? Ein bisschen Blackbeats drunter, Und dann wird da seicht drüber gerappt eigentlich.
Ja, und das ist auch von dem, was sie, es ist irgendwo ein bisschen drogenverherrlichend und so, und das ist ein bisschen
drogenverherrlichend.
Aber es hat an Schärfe, finde ich, deutlich abgenommen, weil die natürlich auch wissen, ihre Zielgruppe ist halt so 12 bis 18. Und dann musst du immer schon gucken, dass du dein Produkt auch nicht zu unattraktiv für diese Zielgruppe machst. Also du musst so ein bisschen provokativ sein und ich höre krasses Zeug. Aber auf der anderen Seite musst du aufpassen, dass du natürlich nicht komplett verboten wirst und so, ne?
Ja. Obwohl ich muss sagen, ich bin da gar nicht drin. Also ich bin gerade auf den deutschen Single-Charts. Da ist auf Platz 1 Eine Nacht von Ramon Rosalie. Mhm. Nee, das war auch kein Deutscher, ne? Kein Deutscher, oder?
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Könnte auch ein Schlagertitel sein.
What's Love von Shindy. Also ich habe die noch nie gehört, die Songs.
Ja? Nee, ich auch nicht.
Du bist mein von Loredana.
Naja, aber wenn ich schon so höre, Loredana, du bist mein, dann ist das, also was ich von Loredana gehört habe, ist dann immer das Gleiche. Das ist so ein bisschen Säusel, Säusel, Liebe, Liebe, Liebe. Und dann aber, ich hab's geschafft, du bist nur neidisch und so. Also das ist, ja, das ist sehr...
Ja, ich habe, es gab letztens so einen Artikel auf OMR, wie Loredana, die ist ja mit der Single Du bist mein, war die auf Platz 1. Und das ist rein aus dem TikTok-Kosmos entstanden.
Ah, okay.
Also die haben da ein Video platziert, so am Reißbrett entworfen. Und dass viele Leute dann das nachmachen, ne? Ist ja das Prinzip von TikTok, ne?
Genau, immer irgendwelche
Challenges und so. Die nehmen den Ton und performen dann selber was drunter. Und das haben die so geplant und das ist auch viral gegangen tatsächlich. Und dann ist die Single auf Platz 1 gegangen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe TikTok jetzt einmal 5 Minuten benutzt, ob es das Feature gibt, dass du den, wenn du den Song hörst, dass du dann irgendwie auch einen Spotify-Button oder einen iTunes-Button oder so da drin hast, weißt du?
Dass du ja, das weiß ich leider auch nicht. Keine Ahnung.
Wäre aber sinnvolle Maßnahme vielleicht. Aber vielleicht kommt es daher, dass du, wenn du die Musik hörst in TikTok, dass du dann gleich auch dann zu deinem Streaming-Dienst kommst und die dann in deine Playlist packst und dann in
Also Rotation. Also ist quasi eine Werbekampagne dann. Du mal versuchst, so eine Challenge, so eine virale Challenge an den Start zu bringen.
Ja, und mein Eindruck von TikTok ist, das ist für auch 12- bis 18-Jährige so, ne? Oder noch jünger teilweise.
Ja.
Klar, es gibt da auch natürlich auch ein paar Ältere, die da mitmachen, aber eigentlich ist die Zielgruppe sehr jung von TikTok und daher kommt das, ne? Also daher kommt das, dass die so weit hoch in den Charts sind, ist die junge Zielgruppe, die wird genau angesprochen und dann schaffen die das, ne? Aber ich sehe gerade, also können wir auch nochmal kurz eben hier erwähnen, immer noch auf Platz 7 unser lieber Tobias Topic mit Breaking Me. Ich glaube, seit 10 Wochen oder so oder noch länger ist der in den Top 10 der deutschen Single-Charts mit seiner Nummer. Wir haben den ja hier zu Gast gehabt. Ist noch
wir
gar nicht
haben, lange. Sag es doch, wir haben ihn groß gemacht.
Im Dezember war er hier Gast. Und dann haben wir noch auch auf die Nummer geguckt und die funktionierte da noch nicht.
Nee, die braucht den Kleinküchen.
Die war veröffentlicht und dümpelte mehr oder weniger rum. Aber das war auch kurz vor Weihnachten. Und dann fing nach Weihnachten Universal Music wieder an zu arbeiten. Und dann haben die das Ding angeschoben. Und dann ging es voll durch die Decke mit dem
Song. Ja, also hätte niemand erwartet. Die haben erstmal morgens Meeting gemacht, dann haben die alle gemeinsam Klangküche gehört. Und wie die das jeden Montag machen.
Ja.
Dann haben die festgestellt, ey, warte mal, die von der Klangküche sagen, der Topic ist ein cooler Typ. Okay, dann geben wir da mal ein bisschen Schub rein. Nein, natürlich alles irgendwie ein großer Zufall, aber es freut mich einfach. Also ich finde es total cool. Ja,
also die Folge ist auf jeden Fall interessant. Er war früher bei Sony Music und hat da ein paar Singles rausgebracht. Auch mit namhaften Künstlern als Collab, Sängerin.
Ja.
Aber hat nicht funktioniert und dann ist sein Vertrag da ausgelaufen und ist da zu Universal gegangen und da hat jetzt den Hit gelandet, ne? 65 Millionen Streams aktuell, da geht noch was, glaube ich. Ich bin gespannt, was wir von dem talentierten jungen Mann noch hören werden. Ja.
Alright, dann geht's weiter hier.
Weiß ich ja nicht, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass so ein Macklemore, dass ihm das einfach gar nicht bewusst ist, was das für Konsequenzen hat und dass er das im Endeffekt dann sogar diese Instrumentalisierung
gar nicht. Das halte ich für unwahrscheinlich. Also bei so einem großen Instagram-Account ist das alles durchgeplant von vorne bis hinten. Da wird jedes Foto getimed und geplant und wenn du dir die anschaust, wie die aussehen, das ist Choreografie, ist das.
Da ging es darum, Macklemore hatte bei Instagram ein Video gepostet, die Geburt seines Kindes. Ah, ja, also, ja. Weißt du noch, ja. Damals? Der hatte wirklich mit der Kamera die
draufgehalten,
wie der
Fußball rausgeflutscht ist.
Wo der Fußball raus aus seiner Frau rauskam. Und wir waren alle so ein bisschen so, wow, okay. Und dann ging es darum, ist das geplant? Ist das sozusagen, also geplant, klar, das ist ja nicht per Zufall besoffen hochgeladen worden, sondern natürlich irgendwie geplant, aber steckt da noch so ein krasser Gedanke hinter und einfach die Entwicklung und die Macht von Instagram und Social Media. Und ich glaube, das hat sich bis heute leider nicht verändert, das ist wahrscheinlich immer noch so, ne?
Ja, also vor 2 Jahren haben eigentlich gefühlt dann auch wirklich alle, also selbst ich habe dann angefangen, mir einen Instagram-Account zuzulegen. Mhm. Und die Plattform haben halt viele genutzt, ne? Macklemore jetzt im Speziellen verfolge ich auch, der hat das auch weitergeführt. Also der hat auch immer ich glaube, sein Sohn ist das, oder? War es sein Sohn? Weiß ich gar nicht mehr. Also es wird halt, der zeigt es halt immer in seinen Instagram-Postings sogar, ne?
Ja.
Also ich gucke mir seine Storys nicht an, aber selbst auf seinen Postings sieht man sein Kind auch unverpixelt. Und das ist ja eher unüblich, ne? Also die meisten verpixeln ja ihre Kinder, vor allem wenn es ganz kleine Kinder sind. Und er macht das nicht. Also die werden da präsentiert.
Oder er. Das, ja, Kind schwierig. Wird präsentiert. Ich finde das schwierig, weil das Kind hat ja keine Entscheidung darüber. Also das ist wird quasi ja, kann man sagen, in die Öffentlichkeit gezogen. Finde ich nicht cool, muss ich gestehen. Also das ist so, ich bin jetzt total unbekannt, aber selbst jetzt, wenn ich ein YouTube-Video mache oder bei Instagram irgendwas, ne, ich würde nie irgendwie einfach so meine Freunde, Bekannte, Familie posten, ja. Ja. Weil ich ja jetzt, obwohl das schon im super kleinen Rahmen ist, aber trotzdem ist ja mein Profil und mein YouTube-Auftreten und so, das ist ja was Öffentliches. Das sehen sich einfach Leute an, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf irgendeine Art und Weise zu mir gefunden haben. Und ich finde das dann irgendwie nicht cool, Leute ungefragt dann Teil davon werden zu lassen. Also wenn, würde ich halt sagen, okay, ist das für dich okay, wenn du in meiner Story vorkommst, obwohl ich niemanden erreiche. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie einer wie Macklemore, der Millionen Leute erreicht, der entscheidet das einfach für sein Kind.
Und, ja.
Ja,
ja, genau. Cool. Also ich habe auch ein paar Fotos von unserer Tochter auf Instagram. Aber die ist schon alt genug, um die fragt dann, kommt das Bild auch ins Internet? Und dann sage ich, ja, wenn du willst. Und dann konnte ich das da auch hochladen. Ja. Ne? Und das sind alles so ganz harmlose Fotos.
Nicht
so Porträts
oder
so.
Ja. Nicht die Geburt deiner nicht Tochter.
Nee, Geburtstag oder so. Man ist auch ein bisschen stolz als Papa und so. Ja, ne? Das ist immer. Und im Zweifel, also wenn sie dann irgendwie, klar, dann irgendwann mal 16 ist und sagt, ey, die Fotos von damals sind mir peinlich. Ist genau ein Klick und dann ist das Foto gelöscht. Ne? Aber da habe ich auch schon ein Auge drauf. Also die Fotos, die ich da poste, die sind eigentlich, da kannst du dich hinterher nicht für schämen. Und es hält sich auch in Grenzen. Ne? Also
Hier muss man auch wieder gucken. Also du bist so wie ich auch kein Macklemore. Ne? Also ich finde, je steiler du die Rampe nach oben gehst, desto kritischer sehe ich das.
Ne? Mein Instagram-Account, der hat eigentlich privaten Charakter. Also ich poste ja super selten was. Aber wenn, dann hat er einen privaten Charakter und also einen halb privaten, ne? Weil ich poste, wie viele Streams ein Song gemacht hat und so, ne?
Ja, ja.
Aber ich benutze den jetzt nicht irgendwie als Marketing-Kanal.
Ja. So, dann geht's weiter. Was haben wir denn hier?
Das, was heute so auch ein bisschen die Seuche ist, das ganze Ghost-Producing, es wird einfach nicht mit offenen Karten gespielt sozusagen.
Ja.
Und das haben die damals ganz extrem halt betrieben. Die haben den Grammy gewonnen und haben immer noch behauptet, die hätten das selber gesungen.
Also, es ging um Ghost Producing und Milli Vanilli war die Andeutung. Würdest du sagen, es hat sich ein bisschen was getan? Wird immer noch so geschwiegen darüber, wer es produziert hat? Mein Gefühl ist, es ist nicht mehr so. Also nee. man kann ja sowieso jetzt mittlerweile, also vielleicht ist aber auch meine Betriebsblindheit, weil ich da so drin bin, aber man sieht ja jetzt ständig also du kannst ja mit einem Klick sehen, wer es produziert hat, ne? Und wenn ich jetzt mal noch dran denke,
das stimmt aber nicht ganz, Sinan.
Ja?
Also es gibt immer noch viele Leute, die sagen, hier hast du ein Tausi extra, wenn in den Credits dein Name nicht vorkommt. Und hier hast du noch ein Tausi extra, wenn dann auch mein Name dann da steht, ne? Das gibt es immer noch. Okay.
Ja, also ich nehme ja jetzt zum Beispiel das auch jetzt unser lieber Ex-Kollege Sebastian Schilde. Mittlerweile produziert er ja Le Chouk, ne?
Ja.
Und also irgendwie, das, also so meine Wahrnehmung war jetzt, da, die machen jetzt kein Geheimnis daraus, dass er das produziert hat.
Nee, überhaupt nicht. Also er postet das auf Instagram und so weiter oder auf Facebook auch, glaube ich. Das finde ich, ist auch der richtige Weg. Warum?
Ja, finde ich auch.
Und
cool.
Es stört doch auch niemand.
Ja, ist doch völlig egal.
Genau, und hier, genauso wie hier Vitali, den hatten wir auch als Gast bei uns von Weiß, dass der mit Jerome zusammengearbeitet hat. Und da kam ja auch dann die Hit-Single so, ne? Ist ja auch völlig okay und das ist auch ein cooler Weg, wenn man das irgendwie öffentlich dann postet und sagt, genau, vielen Dank hier, wir sind in den Charts eingestiegen und Dank auch ganz besonders an meinen Co-Produzenten oder an meinen Produzenten so und so. Das finde ich ist eine coole Sache und deswegen ist der Song kein Stück schlechter und deswegen verlierst du auch keinen einzigen Fan, außer Alan Walker.
Ja, also
aber selbst Alan Walker hat es nicht geschadet, ne? Also eben kurze Erklärung. Alle dachten immer, Alan Walker ist so das Wunderkind, das in seinem Kinderzimmer den Hit produziert hat. Und dann tauchte bei YouTube ein Video auf, wo er neben seinem Ghost-Producer saß und im Prinzip kaum Ahnung hatte, wie man Musik produziert. Ja. Dumme Fragen gestellt hat, Anfängerfragen. Und wo sofort klar war, okay, der baut das gar nicht alles selber. Der macht maximal eine Skizze und dann übernehmen dann die Profis. Die Produzentenszene hat sich darüber schlappgelacht erstmal, war auch teilweise ein bisschen entsetzt, aber das war nur ein kleiner Pups im Laufe der Geschichte. Es hat überhaupt nicht seiner Karriere geschadet. Danach hat er trotzdem noch die großen Hits rausgehauen.
Ja.
Und seinen Fans ist das völlig egal.
Ich kann dir aber garantieren, dass ihn persönlich, auch wenn ihm das nicht geschadet hat, ihn persönlich wird es krass genervt haben, dass das so wahrgenommen wurde. So,
ja.
Und ich glaube, das wiederum ist dann auch ein Zeichen an andere Acts und so weiter, dass sie sich mittlerweile gut überlegen, ob man so eine Lüge versucht aufzubauen, ne? Weil selbst wenn nachher das so wie bei Alan Walker dir um die Ohren fliegt und auch jetzt nicht die mega Katastrophe aus Fansicht ist, ich glaube, das kratzt schon an einem, wenn irgendwie du für alle Produzenten nur noch die Lachnummer bist.
Also ich bin mir dann nicht mal so sicher, ob ihr das überhaupt mitgekriegt habt. Wenn es ein Shitstorm war, war das ein kleiner. Also dieses Video.
Das Video ist schon krass viral gegangen. Also ich glaube.
Also das Video hat 400.000 Views bis heute, ja?
Ja, und das ist aber, also das ist eine Größenordnung, wo ich sage, das kriegt der mit, auf jeden Fall.
Ja klar, es kann sein, dass er es mitbekommen hat, aber der Shitstorm, also man muss mal auch differenzieren. Ganz oft passiert das so, wir in unserem Produzenten-Musiker-Business, wir erleben so einen Shitstorm, aber außerhalb findet der gar nicht statt. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich meine ja, die Frage war jetzt nur für mich, ob er das mitbekommen hat. Und wenn er es mitbekommen hat, gehe ich davon aus, dass es ihn auch gestört hat. Egal,
also
ob es finanzielle Auswirkungen
hat. Ganz einfach, also wenn es den massiv gestört hat, dann hätten sie das Video wieder runtergenommen. Es ist immer noch online.
Ja, okay.
Also ich glaube, Banane. Das ist so wie...
Vielleicht hat man dann gedacht, ach du Scheiße, komm, wir reden nie wieder darüber und jetzt das Video rausnehmen, vielleicht machen wir es dadurch dann noch größer, als es schon ist. Ne? Also dann heißt es nachher, oh Gott, er hat es löschen lassen,
ja,
wie peinlich. Also,
genau. Ich habe noch ein Beispiel. Du erinnerst dich an Martin Garrix, wie er in seinem Kinderzimmer, wirklich Kinderzimmer, zeigt, wie er Songs baut und dann sieht man, dass er gecrackte Software benutzt.
Genau.
Also illegal genutzte Software.
Ja.
Und das gab auch einen riesen Shitstorm in der Szene bei uns, aber das Video ist bis heute noch online.
Ja, aber das finde ich weniger, also das ist, dann kommt so raus, hey du Arsch, du hättest es ja mal kaufen können, so. Aber im zweiten Satz sagt man dann trotzdem, ja gut, aber die Nummer hat er echt gut produziert.
Weil es keinen interessiert, ob das jetzt eine gekaufte Version vom Silence.
Ja, aber auch die Produzenten, die sind dann so sauer und sagen so, der Arsch, der kann es ja mal ruhig kaufen. Und im zweiten Satz aber immer, die Nummer ist schon ganz geil. So.
Ja.
Und das ist der Unterschied zu Alan Walker. So. Da, glaube ich, waren echt viele Produzenten einfach nur, was soll das denn jetzt? Ja. Aber ich, wie gesagt, also meine Wahrnehmung, das ist ja eben, wir diskutieren hier über irgendwie Wahrnehmung, keine Ahnung, ich hab keine repräsentative Statistik erhoben. Meine Wahrnehmung ist, dass man eigentlich nicht mehr so krass versucht, irgendwelche ja, so Fake-Geschichten aufrechtzuerhalten, weil es unter Umständen einem um die Ohren fliegt und dann echt nicht cool kommt. Und wie du ja auch gesagt hast bei LeShouk, ist ja auch kein Nachteil ist. Also jetzt, dann hat halt Sebastian, also Basti Schilde die Nummer produziert. Ja und, welcher Fan sagt denn jetzt was? Ich bin total enttäuscht von meinem LeShouk, tschüss.
Ja, also man muss da auch mal ganz logisch an die Sache rangehen. Wenn du eine Musiker, also eine Karriere als DJ anstrebst, dann ist das, alleine das Auflegen und das Ganze, was dazugehört heutzutage, ist ja Fulltime-Job eigentlich, ne?
Ja.
So, und einen Song zu produzieren, der mithalten kann in der auf dem heutigen Qualitätsniveau im Jahr 2020, ja, bis du das kannst, musst du so viele Stunden üben und trainieren und verbessern und Tutorials durcharbeiten und experimentieren und Synths ausprobieren und Sample-Libraries durchforsten und so. Das ist auch ein Fulltime-Job. Ja. Und zwei Fulltime-Jobs nebeneinander zu machen, ist extrem schwierig. Das beherrschen nur ganz wenige Leute auf diesem Planeten. Die haben echt Glück, dass sie das auch in die Wiege gelegt haben. Also ich sag mal, so ein Calvin Harris kann das, glaube ich, oder so ein Boris Brecher oder so, ne?
Ja, ja, genau.
Aber 99% der anderen Leute können das halt nicht. Und dann ist das ja auch völlig okay, wenn man dann Teams bildet und seine Power zusammensteckt und Produkte erschafft, ja? Und ja, wenn man das, finde ich, auch ein bisschen, wenn man da kein Geheimnis rausmacht, also eigentlich hat Alan Walker da ja auch kein Geheimnis rausgemacht. Die haben sich ja hingesetzt, hier das ist mein Ghost-Producer.
Ja, ja.
Und die haben das öffentlich gemacht. Bloß der Überraschungseffekt war halt so riesengroß, ja, ne? Weil man wirklich tatsächlich dachte, das ist nicht so. Bei Martin Garrix, gebe ich zu, ist das noch ein bisschen anders als Beispiel, weil da weiß man, er hat sich da ganz allein hingesetzt und dieses
Songs. Er hat das so selber gecrackt. Das ist auch schon mal was, ja.
Ich kann dir sagen, jetzt, wenn er seine Popnummern da macht, ja, seine großen Popsongs, die macht er auch nicht mehr alleine.
Nee, das merkt man doch mal ganz krass bei ihm, was er selber macht und was nicht. Das hörst du.
Ja.
Also nicht nur am Genre, ne?
Das hörst du, genau, weil da kommen andere Handschriften rein, also mehrere Köche. Dasselbe auch bei Avicii. So ein Levels hat er alleine gebaut in seinem Zimmer. Ja. Aber dann nachher die Hey Brother und so, da hat er dann halt seine zwei, drei Songwriter gehabt und mit denen er zusammengearbeitet hat. Und dann wurden die Nummern auch tatsächlich besser eigentlich, ne? Also kann man sich drüber streiten.
Aua.
zumindest erfolgreicher.
Ja, okay. Yep.
Ja, also
übrigens. Levels berührt mich. Die anderen Songs, da habe ich Hochachtung vor, das finde ich ist eine gute Leistung, aber Levels hat mich einfach tatsächlich berührt. Also das, ja, okay. Deswegen das bin ich mal vorsichtig mit dem besser, genau. Also
ja. Ich finde aber, also klar, eine Levels mega gut, aber so ein Hey Brother, finde ich, ist noch die größere Leistung gewesen, weil der hat ein neues Genre davon. Ne? Der hat Country mit Dance gemacht und das gab's vorher nicht. Das ist schon eine Leistung. Sina, mach mal ein neues Genre.
Bewertest jetzt halt sozusagen die Leistung oder wie krass das war.
Nee, auch den Song an sich. Der Song ist auch super.
Ja, ja, aber der Song, also dagegen kannst du halt nicht argumentieren. Levels hat mich berührt, Hey Brother nicht.
Ja,
so.
Ja.
Da gibt's halt nichts, das ist subjektiv, ne? Ja.
Guck mal, Sina, kurzes Update eben. Jetzt wurde gerade in diesem Moment Airbeat One abgesagt und auch World Club Dome.
Ach, World Club Dome wurde jetzt
abgesagt. Während dieser Sendung hier. Muss ich mal eben kurz live.
Ja, ja, die Sicko haben wir uns jetzt schon korrigiert.
Ja.
So, nochmal was zu diesem, du kannst keine zwei Jobs gleichzeitig machen und wie, das gibt auch nur ganz wenige, die das können. Ich möchte in diesem Zusammenhang, mich hat heute Morgen eine E-Mail erreicht und das soll jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich mich darüber lustig machen. Ich möchte es nur mal vorlesen, weil ich glaube, dass das viele tatsächlich nicht auf dem Schirm haben. Und zwar hat mich jemand gefragt, ich plane, mich als Musikproduzent selbstständig zu machen und vom Arbeitsamt den Gründungszuschuss zu beantragen. In Klammern, diesen würde ich 6 Monate erhalten. Jetzt die Frage, ist es realistisch, als No-Name in 6 Monaten sein Musikbusiness so aufzubauen, dass man davon leben kann?
War es eine Frage an mich?
Nee, also die Frage habe ich per Mail bekommen. Ach so, ja. Also du kannst sie auch gerne beantworten.
Ja. Also nein, ist meine Antwort.
Nein, einfach nein. Nein. Und wie gesagt, ich fand das halt ganz interessant, weil ich habe das so gelesen und in mir war so, was? Also so, klar, weil wir ewig lang dabei sind und die ganzen Hintergründe kennen und wir einfach festgestellt haben, also in 6 Monaten vom Anfänger No-Name zu, ich kann davon leben mit Musikproduktion, einfach nein, aber es geht mir jetzt gar nicht darum, denjenigen jetzt hier so vorzuführen, sondern es geht darum, das haben natürlich viele erstmal nicht auf dem Schirm. Die glauben vielleicht noch, das wäre möglich. Und da, das ist aber nicht möglich, ne? Also
wie überall gibt es natürlich hier auch die Ausnahme, die sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Wenn du morgen einen Song baust, der wird der nächste Welthit und du veröffentlichst den selber und du hast 100% der Einnahmen, der 100% der Streamings, dann hast du, du wirst ja irgendwie alle, also wenn du so ein eigenes Label machst, über so einen Vertriebsgeld, kriegst du, glaube ich, 3 Monate verzögert, kriegst du, glaube ich, dein Geld, ne? Also der Stream, der heute erzeugt wird, den kriegst du in 3 Monaten frühestens ausgezahlt. Das heißt, wenn du jetzt gerade zufällig schnell einen Hit baust, der echt über Nacht 30 Millionen Streams macht, dann hast du in 6 Monaten auf jeden Fall dickes Bankkonto, Gehalt, dann passt es.
Ja.
Aber ich würde mal die Wahrscheinlichkeit irgendwo da einordnen. Da kannst du genauso gut Lotto spielen. Also das ist genauso unwahrscheinlich, dass das passiert. Realistisch, also nur mal als Beispiel, wir haben, ich weiß nicht, 2017 einen Song gemacht, der hieß To the Moon and Back. Und gestern kam die erste oder zweite Abrechnung überhaupt, wo man sagen kann, jetzt haben wir mal Geld verdient mit der Nummer. Also 2 Jahre später. Die war dann noch auf vielen Samplern drauf und so und im Ausland und so. Und bis das Geld bei dir ankommt, ja, dauert das 2 Jahre oder lass es dann 1,5 Jahre dauern, bis dann, ne? Also das dauert
ja nicht. Und auch was ich jetzt demjenigen, der das hier gefragt hat, auch sagen muss, ist, Musikproduzent werden als Jobidee ist eine ganz, ganz heikle Geschichte, weil es ist eben nicht so wie andere Jobs, wo du einfach sagst, ey, ich mache jetzt eine Ausbildung im Handwerk und ich weiß, da gibt es so viel Nachfrage. Gerade hier so Handwerk ist ja ist nach wie vor total gefragt, ne? Also Handwerker, ich weiß nicht, wie das bei euch oben ist, aber wenn du hier Termine brauchst für einen Handwerker, du willst irgendwie Maler, Elektriker oder irgendwas, da kannst du schon mal gut einen Monat mal warten, ne?
Ja.
Und das ist halt anders. Also wenn du da jetzt sagst, ey, ich mache jetzt eine Ausbildung und so, dann ist einfach klar, dass der Markt diese Nachfrage hat. Als Musikproduzent hast du diese Garantie gar nicht.
Nee, es gibt die Nachfrage nach deiner Arbeit gar nicht. Die musst du erstmal schaffen, künstlich.
Die musst du schaffen. Ja. Und das ist der große, große Unterschied. Deswegen würde ich da nie drauf spekulieren und gar nicht jetzt irgendwie auch schon so mit Gründungszuschuss vom Arbeitsamt versuchen, da irgendwie die ersten 6 Monate zu überbrücken, bis du den Break-Even-Point erreicht hast. Dann kannst du das Geld vom Arbeitsamt auch echt in Lottoscheine stecken, ne?
Also, ja, ist wahrscheinlich sogar, dass du da mehr mit verdienst. Ist die Rendite besser. Auch wenn es eine Null sein wird. Also wenn man sowas macht, also du musst wirklich schon ein gesegnetes Talent haben und du solltest schon was vorweisen können und dann irgendwann kommt der Tag, wo du automatisch entscheidest, so, jetzt gehe ich den Weg in die Selbstständigkeit, weil ich verdiene mittlerweile mit meinem Hobby mindestens genauso viel Geld wie mit meinem richtigen Job.
Genau, das ist so ein Übergang eigentlich.
Also das würde ich mal sogar als Kriterium heranziehen. In dem Tag, wo du mehr verdienst mit deinem Hobby, also mit deinem Hobby Musik, als mit deinem richtigen Job als Fliesenleger, dann guckst du dir das nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr an, ob das konstant so bleibt und dann kannst du vielleicht den Schritt wagen und sagen, okay, jetzt mache ich nur noch Musikproduktion. Da gibt es dann auch so Sachen, wenn du an diesem Punkt bist, dann hast du in der Regel sogar schon Verlagsdeal und dann kannst du auch zum Verlag gehen und sagen, hier, ich bin ja ganz fleißig, mache ganz viel Musik und da wird in den nächsten 4 Jahren werden wahrscheinlich 50.000 Euro an GEMA-Tantiemen kommen.
Ja.
Gib mir bitte jetzt schon mal diese 50.000 Euro als Vorschuss.
Ja, und
ein guter Verlag
dann
macht das
dann
auch,
arbeiten,
ne? Damit der Künstler in Ruhe arbeiten kann und nicht Angst haben muss, dass er am Ende des Monats wieder seine Miete bezahlt.
Ja.
Aber bis du an diesem Punkt bist, dann glauben schon ziemlich viele Leute an deine Fähigkeiten. Und dann entwickeln sich die Dinge auch eigentlich automatisch. So.
Genau. Ja. Ja, also dieser Businessplan in 6 Monaten zum Musikproduzenten, den musst du leider kappen. Ja. Der wird nichts.
Nee.
So.
Spotify gibt es ja seit 2006, ich weiß nicht, 2007 oder 2008 habe ich das so auf dem Schirm gehabt, das erste Mal. Und zwar waren damals noch unsere Hands-Up-Sachen, die waren dann auf einmal auf Spotify verfügbar. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, okay, die Leute müssen jetzt keine MP3s mehr kaufen, das ist doch scheiße für mich. Also ich verdiene jetzt nur noch 0,00 irgendwas Cent an so einem Stream und nicht mehr 1 Euro an so einem MP3-Verkauf halt so, ne?
Ja, da haben wir mal über die Macht von Spotify gesprochen.
Ja.
Und wie es am Anfang, also noch viel, viel früher ja. War, dass viele Produzenten erstmal so dachten, fuck, das ist der Untergang.
Ja.
Muss man aus heutiger Sicht sehen, war Quatsch.
Ja, also langfristig gesehen hat sich das natürlich anders entwickelt. Damals war es aber tatsächlich so, deine Musik war frei verfügbar auf Spotify. Du konntest es rippen, wenn du wolltest und dir eine MP3 rauscutten. Und du hast damals noch gar nichts verdient am Streaming, nichts, aber viel an MP3-Verkäufen noch. Mhm. Und das war dann so die Übergangsphase, ne? Also wo beide Technologien gab es parallel, MP3 und Streaming. Und dann ist das halt so eine ungünstige Phase. Und jetzt hat sich natürlich Streaming durchgesetzt. MP3-Verkauf ist echt fast verschwunden. Zum Glück hat sich das auch so entwickelt, dass du mit Streaming, wenn du gute Musik machst, mehr verdienen kannst. Sogar. Ja. Langfristig, ne? Also klassisches Beispiel, du veröffentlichst eine Single, die verkauft dann in den ersten Wochen ordentlich MP3s, aber dann flacht das ab, ne? So wie so ein Kinofilm, der ins Kino geht. Am Anfang gehen viele rein und dann aber nach ein paar Wochen wird es weniger und nach 4 Monaten geht gar keiner mehr in den Film rein. Genauso mit MP3-Verkäufen auch und das Compilations, ne? Wenn die auf den Markt kommen. Und dann kommt ja die nächste Compilation in der Regel immer nach 3-4 Monaten. Und beim Streaming ist das aber so, der Song ist da online und wird permanent weitergehört. Das ist sogar teilweise das gegenteilige Effekt. Am Anfang wird der wenig gehört und dann nach einem halben Jahr kann er auf einmal sein, dass der durch die Decke geht und richtig abgeht. Oder nach 2 Jahren kann das sogar passieren. Und das hat die Marktgesetze im Musikbusiness teilweise echt krass verändert, aber auch positiv für Musikproduzenten, ne? Was natürlich ein bisschen erschwerend hinzugekommen ist, du musst schon ordentlich Qualität abliefern, sonst funktioniert auch das Streaming-Business nicht, ne?
Ja, also es hat Vor- und Nachteile. Also ich merke ja auch, ich habe ein paar Songs, die funktionieren, die bringen mir auch ein paar Scheinchen. Wenn du aber natürlich jetzt Musik machst, die dann irgendwie jetzt nicht so Spotify-konform ist, dann wird's echt schwierig, wo ich dann vielleicht vorher an den Nerd- und Szene-Fans noch was verdienen konnte, habe ich natürlich jetzt ganz viele Songs, die einfach Leichen sind,
also,
die gar nichts bringen.
Wenn du zum Beispiel damals eine Tech-House-Nummer gemacht hast oder so, da hast du im Zweifel dann noch so 1500 Vinyle verkauft. Ja?
Ja,
und die waren, also die Vinyle, ne, also über 10 Mark oder Euro. Und die streamen das aber nicht, die Mucke, ne? Das ist so, es gibt so ein paar Phänomene, so wie, also unser Klaas hier, der war ja auch schon Gast, der macht mehr Streams im Monat als Helene Fischer. Einfach weil die Zielgruppe von Helene Fischer nicht auf Spotify aktiv ist und da Musik streamt, ne?
Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen was die Kehrseite der Medaille ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich halt auch Tracks, die weiß nicht, paar hunderttausend Streams haben und durchaus ihr Geld irgendwie machen.
Ja.
Deswegen, ja, in der Mischkalkulation passt es dann irgendwie doch wieder.
So, wie viel haben wir denn noch, Sinan?
Wir müssen ein bisschen Gas mal geben. Ja, also wir hätten jetzt, das war jetzt 10, wir hätten jetzt nochmal 10.
Sinan, ich glaube 10, wir haben eine Stunde durch.
Okay. Dann machen wir die nächsten 10 in der 101. Folge.
Ja, warum nicht? Also, mir macht das Spaß. Ja. Es kann natürlich sein, dass wir auch vielleicht nochmal wieder einen Gast haben in der nächsten Folge, aber wir machen das.
Ja, war doch mal ganz schön hier, die ersten 10 Folgen haben wir jetzt nochmal Revue passieren.
Ich möchte aber noch einen Brauch hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir packen
Tracks für die Playlist.
Ja, das haben wir oft vergessen, manchmal nicht. Lass uns das doch mal wieder machen. Hast du was?
Moment. Was? Ach so.
Du veröffentlichst doch einmal die Woche einen Song hier.
Ja, wollte ich ja gerade sagen. Hab ich den schon drauf? Nee, ne?
Wir haben lange keine Songs mehr draufgepackt.
Tavengo A Feeling. A Feeling. Der Techno-Song, der mit 10 anderen Produzenten im Livestream entstanden ist.
Ja.
Die alle in den Metadaten stehen. Das ist so geil. Du klickst bei Spotify einen Techno-Track an, dann klickst du auf mitwirkende Anzeigen und stellst dir die Frage, warum braucht man 10 Menschen, um so einen Song zu produzieren?
Ja, die Geschichte hast du, glaube ich,
hat auch aber eine Geschichte.
Hast erzählt, ne? In der Premium-Folge, ne?
Ja. Genau, in der Premium-Folge. Also wie kann ich dann, wenn wir dann in der Premium-Folge nochmal reinhören, also ihr könnt ja auch in den Song mal reinhören, dass ich habe einen Livestream gemacht und habe mir während des Livestreams von anderen Produzenten Samples schicken lassen und Ideen. Also dann haben die mir irgendwie ein Sample geschickt und gesagt, ey, bau das mal hier in den Break und so, und dann habe ich weitergemacht und insgesamt waren wir dann 10 Leute, die alle irgendwie sich konstruktiv mit eingebracht haben, und dann habe ich die nachher halt, als ich den Song dann released habe, komplett in die Metadaten reingeschrieben als Autoren, also Komponisten mit ihren richtigen Namen und aber auch als Produzenten mit ihren Künstlernamen. Ja, damit alle irgendwie drin mit vorkommen und ja, hat echt Spaß gemacht. Also war eine coole
Aktion. Ja, hört sich super spannend an. Da muss ich auch Eigenwerbung machen. Du hast es gemacht. Unser aktuelles Single.
Musst du dich nicht für rechtfertigen. Ist voll in Ordnung.
Passt auch zur 100. Folge. Unser aktuelles Single Too Many Chances. Carmani Gray habe ich draufgepackt. Erste Single auf unserem eigenen Label. Und
Golden Chocolate.
Golden Chocolate heißt das Label. Ich habe da auch, glaube ich, hier, wir hatten mal vor ein paar Folgen, gibt es einen Teaser am Anfang, der Kämpfe, da könnt ihr mal reinhören. Ihr könnt uns gerne auch Demos schicken an demo@goldenchocolate.de. Da kommen jetzt in den nächsten Wochen ganz viele Songs schon, also in der Pipeline. Und cool. Für uns hier eine spannende Zeit gerade. Und wenn du eine eigene Single, du kennst das ja auch, ne? Wenn du eine eigene Single release auf deinem eigenen Label, ist das immer was ganz Besonderes noch.
Das ist, fühlt sich noch anders an. Das ist der, du hast es ja bis jetzt noch nicht gemacht, doch. Nein. Oder doch so CD-Baby.
Ja,
CD-Baby,
aber das ist hast du nicht das Feeling eines Labels, oder?
Nee, genau. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Also bei mir ist auch so, wenn ich bei mir Spotify for Artist, ne? Mhm. Hast du ja auch die App, dann guckst du immer so rein. Und dann gucke ich immer so die Streams so, wie sind so die letzten 24 Stunden, die letzten 7 Tage. Und mich interessieren immer ganz besonders die Songs, die natürlich bei mir gekommen sind. Also ich habe jetzt irgendwie so Songs, keine Ahnung, dann haben die auch irgendwie 1000 Streams gemacht, aber dann weiß ich schon wieder, ja, leider irgendwie bei irgendeinem Label, wo ich dann so diese 20% bekomme und ach, das interessiert mich dann irgendwie auch nicht. Und bei meinen eigenen, da bin ich dann immer so, yeah!
Das guckt man sich an und ich gucke mir auch hier 1001 Tracklists an.
Ah ja, genau, ob der Track gespielt wurde.
Ja, und 6 DJs haben den jetzt bisher gespielt, den Track.
Ach, nice.
Und es ist ja auch gerade jetzt nicht, also alles so Home-Radioshows natürlich, ne? Homesets, aber Don Diablo war dabei. Also der hat die in seiner Hexagon-Radio-Show gespielt und das ist dann auch immer ganz nice, wenn dann so, der ist Platz 6 in den weltweiten DJ-Ranking da. Und wenn der dann einen Song spielt, gleich dein erstes Release, dann ist das schon ganz nett.
Das ist cool. Ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass es da weitergeht. Und ich bin gespannt, wir hören in der Premium-Folge, wo ihr natürlich alle, jetzt mache ich wieder den Quatsch, ganz am Ende der Folge irgendwie Leute dazu zu bewegen, dass die Premium
die
alles schon abgeschaltet. Scheißegal. Wir sind halt einfach die netten Jungs, die es nicht besser können. So, wir sind hier, das ist hier nicht durchorganisierter
so fest und flauschig Podcast.
Großkonzern-Scheiß, sondern das ist hier immer noch eure kleine Sendung und ich bin um jeden Premium-Abonnenten dankbar, weil das wirklich super cool ist, dass ihr diesen Laden, unseren Laden hier damit quasi am Laufen
haltet. Also wir müssen mal, die beste Werbung ist, wir haben in den letzten Wochen und Monaten einen Slot auf einem Mainstage-Festival in den Niederlanden verlost. Der Gewinner wird da demnächst, also das heißt, hätte jetzt im Mai da aufgelegt, ne? Aber es wird jetzt auf nächstes Jahr natürlich verschoben. Aber der wird da mit Steve Aoki, Mike Williams und solchen Leuten zusammen auflegen, ne?
Ja.
Ja, sowas gibt es bei uns in den Premium-Folgen zu gewinnen.
Ja. Alles klar.
Alright, gut. Ich würde sagen, vielen Dank, bleibt gesund und hört auch unsere anderen Formate wie das 4-Gänge-Menü oder das Homeoffice und dann kommt da vielleicht demnächst nochmal.
Alles klar.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.